Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Wir sind in der letzten regulären Folge dieses Jahr angekommen und heute besprechen wir das neue Album Absolute Elsewhere der US-amerikanischen Death Metal Band Blood Incantation. Das wird so aggressiv, wie es klingt. Außerdem, und so geht es weiter, besprechen wir Last Will and Testament von der schwedischen Progressive Metal Band Opeth. Außerdem verkosten wir dann später nach unserem Open Mic noch den 2020er Dertinger Mandelberg Spätburgunder Trocken vom Weingut Österlein aus Wertheim, Dertingen, für alle, die uns im Internet hören. Und damit übergebe ich erstmal an meine liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit A Blood Incantation und dem Album Absolute Elsewhere. Das wird eine sehr, sehr spannende, lustige Sendung.
Ich bin so gespannt auf die Reaktionen unseres Publikums.
Ja gut, die kennen uns ja mittlerweile.
Also wir haben so viele Genres durchgemacht, aber
heute wird wild. Wird wieder wild heute. Also, Blood Incantation ist eine US-amerikanische Death-Metal-Band aus Denver, die 2011 gegründet wurde. Die Musik setzt sich aus psychedelischen Einflüssen und klassischem Death-Metal zusammen. Themen wie Raumfahrt und natürlich Tod und Mystik sind zentrale Themen ihrer Texte. Die Band hat mehrere Alben und EPs veröffentlicht, darunter das Debütalbum Stars Pawn mit P-A-W-N, ja, aus dem Jahr 2016. Das Album, über das wir heute sprechen wollen, heißt Absolute Elsewhere, wie schon erwähnt, und wurde im Oktober 2024 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Es ist das vierte Studioalbum der Band und wurde in den Hansa Tonstudios in Berlin aufgenommen. Das Album wurde von Arthur Risk produziert. Als Gastmusiker hören wir Höre und Staune Thorsten Quaschning von Tangerine Dream, unter anderem auf diesem Album. Ja. Also, das sind doch mal zwei amtliche Alben. Ich bin gespannt. Also.
Auf jeden Fall, zwei Monolithen. Ja, erstmal sehr coole Idee, zwei 20-minütige Tracks zu einem Album zu machen. Gut, die sind jeweils auf drei Songs aufgeteilt, hast du schon gesagt. Da wurde mir gleich, das ist auch wieder gleich ein schönes Beispiel dafür, wie nah sich manchmal die Klassik und der Metal sind. Hervorragend produziert, du hast gerade die Produktion schon angesprochen. Das ist echt geradezu perfekt. Da sind so viele Details, da ist einfach, da ist eine tolle Dynamik drin. Das war einfach gut. Dann ist diese Musik natürlich auch doch eher anders als das, was die meisten, mich eingeschlossen, unsere Hörerinnen und Hörer in ihrem Alltag so hören. Da muss man erstmal mit warm werden. Das ging sogar mir so, obwohl ich zuletzt versucht habe, mich in den Death Metal reinzuhören. Weil da halt immer noch so wahnsinnig viel Progressive-Kram drin ist, den ich eigentlich auch gewohnt sein sollte. Wir haben viel Progressive Rock gehört in dieser Sendung. Und doch war da noch so viel Neues irgendwie dabei. Denn da ist auch viel, das sind Elemente von Ambient drin. Da sind eine Menge Klanglandschaften zu hören, in denen es einfach so viel zu entdecken gibt. Und deshalb finde ich, Absolute Elsewhere ist ein Album, das man nicht einfach so einmal hören kann, das man sowieso nicht einfach so mal eben hören kann, sondern wo man sich auf die Geschichte einlassen muss, wo man sich reinhören und auch versuchen muss zu verstehen, was da eigentlich gerade technisch passiert. Hatte ich das Gefühl, da ist so viel drin. Ich glaube, ich habe dieses Album auch noch alles andere als zu Ende gehört, denn da ist jedes Mal was Neues zu finden. Das ist wie ein richtig guter Film, wo man bei jedem nächsten Sehen was Neues im Hintergrund entdeckt, eine neue Bedeutung selbst im Hauptplot findet. Und so ging es mir hier mit Absolute Elsewhere auch. Also jedes Mal fiel mir eine neue Melodie auf, fiel mir irgendwo eine Pause oder ein Kontrast auf, der irgendwie spannend war. Und das ist schon eine ganz schöne Schatzkiste, das Ding.
Ja, das stimmt. Ambient habe ich da gar nicht so richtig gefunden. An sich, finde ich, ist es eine Mischung aus Yes, Genesis, Pink Floyd, natürlich Dream Theater und Morbid Angel. So ungefähr. So rein musikalisch, damit die Menschen so einigermaßen eine Vorstellung von dem bekommen, was sie hier so erwartet. Ja, wir haben es zu tun mit komplexen und natürlich auch atmosphärischen Kompositionen. die technisch höchstgradig anspruchsvoll sind und die mit eben diesen atmosphärischen Elementen kombiniert werden. Es werden also Elemente des Death Metal mit progressiven und psychedelischen Einflüssen verwoben. Man könnte sagen, das ist so eine Art Cosmic Psychedelic Progressive Rock Death Metal. Und das heißt natürlich auch, dass gegrowlt wird. Aber, liebe Menschen, fürchtet euch nicht, lasst euch drauf ein, versucht mal, die Kunst des Growlens an euch ranzulassen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich weiß, dass es ungewohnt. Ich habe auch ein paar Jährchen dafür gebraucht, bis dann Ahab in mein Leben trat. Das war so irgendwie, ja, so 2012. Das ist gar nicht so viel länger, als wir diese Sendung machen hier. So ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Ich glaube, ein paar Monate früher. Da habe ich es dann irgendwie begriffen. Aber vorher war das ganz schwierig für mich. Egal. Das Album enthält zwei Tracks, die jeweils mehr als 20 Minuten lang sind, haben wir schon gesagt. Und das eine heißt The Stargate, der andere Track heißt The Message. Sie selber sagen, das, was sie machen, ist Prog-Rock der 70er, gespielt von einer Death-Metal-Band aus den 90ern im Jahre 2024, was in die Zukunft weist. Und ich glaube, das umschreibt dieses Album sehr gut. Thorsten Quetschning trägt für den Song The Stargate Synthesizer und Mellotron-Parts bei. Und seine Beteiligung fügt dem Album naturgemäß natürlich eine zusätzliche progressive, psychedelische und natürlich atmosphärische Dimension hinzu. Das ist ja klar, die gut zu den Themen und der Atmosphäre dieses Albums passt. Und ich meine, das ist ja allein schon mal ein Statement, einfach mal so den Keyboarder von Tangerine Dream ranzuholen. Ne? Das ist ja schon mal groß. Außerdem werden auf diesem Album Dubbed-Out-Production-Techniken integriert. Das heißt, dass in der Post-Production, also nach der eigentlichen Aufnahme, verschiedene Sounds und Samples überarbeitet, neu abgemischt und zusätzliche Sounds und Effekte hinzugemischt wurden. Außerdem kommen sequenzierte Synthesizer-Klänge hinzu. Das sind Synthesizer-Parts, die nicht eingespielt wurden, sondern deren Tonfolge programmiert wurden und damit natürlich wiederum neue Klanglandschaften zu schaffen. Was natürlich dann auch wieder zur Atmosphäre, zu dieser sehr speziellen Atmosphäre dieses Albums beiträgt. Ja, lyrisch handelt das Album von Themen wie kosmischer Mystik, Raumfahrt und der menschlichen Existenz. Es bleibt dabei oft abstrakt und interpretierbar, das heißt also den HörerInnen wird ermöglicht, so ein bisschen so ihre eigenen Ideen und Geschichten aus den Stücken herauszuhören. Die Synthesounds sind über alle Zweifel erhaben, klar, Thorsten Quetschning, was willst du erwarten, der kann schon was. Die Produktion ist sehr gut, handwerklich ist das alles auf höchstem Niveau und dann, man höre und staune, finde ich die Melodien toll, weil das eben kein einfaches Geknüppel ist. Das ist sehr elaboriertes Geklopfe, muss man ganz ehrlich sagen, obwohl es hier eben auch diese typischen schnellen Passagen des Death Metal gibt, auch musikalisch, ist das alles viel mehr als einfach nur laut und leise. Alles ist höchstgradig anspruchsvoll. Die Dramaturgie ist hervorragend. Die beiden Stücke auf diesem Album werden ja dann nochmal, wie schon gesagt, in drei Teile aufgeteilt. Auch das ist total sinnvoll. Es ist ein sehr geschlossenes, komplexes, inhärentes und kohärentes Werk. Mehr Abwechslung wird man kaum finden, dachte ich. Somit ist es auch spannend. Es geht neue Wege. Es bleibt nicht stehen. Ja, es ist, ich finde es fantastisch. Nun, dieses Album ist erfreulicherweise im Jahre 2024 erschienen und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Das rennt, das ist ein Kunstwerk.
Ja, das rennt. Das ist rennt und es ist ein ja, Kunstwerk durchaus. Es ist auf jeden Fall ein Statement, weil der Metal ist, beweist mal wieder, muss man ganz ehrlich sagen, dass er neben dem Jazz das ist, was im Moment am interessantesten und am ja, und der Klassik, ne, wenn es um so neue Musik geht. Die Klassik spielt da auch noch mit. Aber das sind im Moment so die drei Musikrichtungen, wo es wirklich, ja, weiß ich nicht, wo es knallt einfach, wo es neue Dinge passieren. Ist total spannend.
Ja, ja.
Und dieses Album beweist das mal wieder. Total gut. Also, wir haben gehört, Absolute Elsewhere von der Band Blood Incantation. Und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Rennen von mir. Wie sollte es auch anders sein?
Sehr schön. Kommen wir damit zu einer Band, die schon ein wenig älter ist. Opeth, eine schwedische Progressive Metal Band, ursprünglich gegründet 1990 in Stockholm. Bekannt für die Kombination von Death Metal und Progressive Rock hat sich die Band im Laufe ihrer Karriere verschiedene musikalischer Stile bedient Unter anderem haben sie das Growlen erstmal beiseite gelegt, zwischendurch nach ihrem Album Watershed von 2008. Jetzt aber mit ihrem 14. Studioalbum The Last Will and Testament kehren sie genau dahin zurück, wobei sie nicht rückwärts gehen, ich glaube, das werden wir gleich auch hören, sondern vielmehr ein paar von ihren Wurzeln mit in die Zukunft nehmen. The Last Will and Testament ist ein Konzeptalbum, spielt in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und erzählt die Geschichte einer wohlhabenden Familie, deren Geheimnisse bei einer Testamentseröffnung ans Licht kommen. Finde ich schon mal echt, also mal was Neues. Dabei kommen sie zu härteren Klängen zurück. Wie gesagt, das Growlen ist wieder da, war lange weg. Fans der Band freuen sich, Kritiker sind kritisch. Aber ja, was meinst du? Hat das funktioniert mit dem Testament?
Ja, schon. Also erstmal gehen sie ja auf diesem Album wieder zurück, so ein bisschen zu ihren Wurzeln, so ein bisschen jedenfalls, zumindest teilweise. Wir hören hier eine Melange aus Death Metal, zumindest was den Gesang angeht und teilweise auch ein bisschen, was die Rhythmen angeht, und Progressive Metal. Und sie klöppeln dann einfach mal ein neues Genre, weil sie einfach können, das nennen sie dann Progressive Death Metal. Und es ist das erste Album seit 2019, das ist also auch schon ein bisschen länger her. Irgendwie ist es das Jahr, in dem alle wiederkommen, habe ich das Gefühl. Und es ist auch das erste Mal, hast du gerade ja schon gesagt, seit dem Album Watershed aus dem Jahr 2008, das ist also noch viel länger her, dass Michael Åkerfeldt wieder mit Death Growls unterwegs ist. Und somit eben auch das erste seit eben dieser Zeit, was Death Metal Elemente überhaupt beinhaltet. Und es ist das erste Konzeptalbum seit Still Life aus dem Jahr 1999 von der Band. Was hören wir hier? Wir hören hier wieder Yes, wir hören wieder Genesis, wir hören aber hier eher IQ und eben Death Metal und Progressive Metal und was weiß ich, was nicht noch alles für Metal und Klassik. Hier haben wir es also nicht mit Cosmic Psychedelic Progressive Rock Death Metal zu tun, sondern mit Classical Progressive Rock Death Metal. Weil ohne den Pink Floyd Teil, der ist hier nicht drin. Psychedelic sucht man also auf diesem Album vergebens. Die Übergänge sind hier ein wenig fließender als auf Absolute Elsewhere. Also, wir haben den Death Metal vom Growling hier, wir haben Prog Rock da, wir haben Prog Metal hier, herausragende Klassikpassagen da, die im Übrigen unglaublich gut arrangiert sind von Dave Stewart, der nichts mit den Eurythmics zu tun hat. Und die sich durch das gesamte Album ziehen. Es ist eine unglaublich hübsche Atmosphäre, die hier geschaffen wird. Bombast hier, Yes und Genesis Passagen da, Metal hier, 70er da, Staccato-Metal-Gitarren hier, Rhodes da, Hammond hier, Mellotron da, Polyrhythmen hier, das Orchester da. Und das alles musikalisch so dermaßen groß miteinander verwoben, dass es einem den Atem verschlägt. Auch hier haben wir es mit komplexen Kompositionen zu tun, mit so unfassbaren Polyrhythmen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Die schnellen Passagen wie bei Blood Incantation gibt es in diesem Ausmaß hier nicht. Dafür hat man eine ganze Ecke mehr Prog. Und was Michael Åkerfeldt hier mit seiner Stimme treibt, ist schlichtweg phänomenal und in Worte kaum zu fassen. Also dieser Mann hat eine unfassbare Stimme und das in allen Bereichen und in allen Registern. Das ist wirklich eine Freude. Wir haben sehr viel lyrische Teile und wir haben GastmusikerInnen. War es bei Blood Incantation noch Thorsten Quaschning von Tangerine Dream? So haben wir hier Ian Anderson von Jethro Tull, ne, der mit der Flöte und auf dem einen Bein mit der Flöte. Joy Tempest von Europe, wir erinnern uns, Final Countdown. Und wir haben es mit der Harfenistin Mia Westlund zu tun und mit dem London Session Orchestra. Und auch hier handelt es sich, wie gesagt, schon um ein Konzeptalbum wieder mal, welches, wie du schon so richtig gesagt hast, nach dem Ersten Weltkrieg spielt und die Geschichte eines wohlhabenden konservativen Patriarchen erzählt, dessen Testament das ein oder andere Familiengeheimnis enthüllt. Was erstmal wichtig ist an diesem Typ ist, dass der impotent ist. Das Album beginnt also mit der Vorlesung dieses Testaments, dieses Patriarchen in seiner Villa und unter den Anwesenden sind drei Geschwister, also zum einen zwei Jungen, die Zwillinge sind und zum anderen ein junges Mädchen, das, obwohl es weise, also mit AI und an Kinderlähmung erkrankt ist, von der Familie aufgezogen wurde, dachte man, denn ihre Anwesenheit bei der Testamentverlesung weckt bei den Zwillingen schon mal Misstrauen und Fragen, weil die dachten natürlich, was macht die hier? Die Zwillinge sind nämlich das Ergebnis einer Samenspende, muss man sagen. Und während der Testamentverlesung stellen die Zwillinge fest, dass sie gar nicht mit dem Patriarchen verwandt sind und werden daher im Testament auch überhaupt gar nicht erwähnt. Das Mädchen hingegen ist die einzige Blutsverwandte des Patriarchen und somit auch die eigentliche Erbin, weil sie nämlich die Tochter der Zofe des Patriarchen ist. Und somit nämlich keine Vollweise, was vielleicht viele angenommen haben. Die Stücke sind nun quasi die Verlesung eben dieses Testaments. Deshalb haben die ersten 7 Songs auch keine Titel, sondern eben nur Paragraphen mit entsprechender Nummer. Nur das letzte Stück namens A Story Never Told hat eben einen gewöhnlichen Songtitel. Und das ist dann einfach mal auch eine wunderschöne Ballade, muss man ganz ehrlich sagen, wie sie wahrscheinlich auch nur eine Classical Progressive Death Metal Band schreiben kann. Und was soll man dazu sagen? Die Produktion ist unfassbar gut. Da wird wirklich jedes Detail herausgeproduziert. Du kannst alles hören, wenn da noch so viele Sachen übereinander gelayert werden. Die Melodien sind herausragend, die Story fantastisch, die Dramaturgie hinreißend, das handwerkliche Können ist outstanding, die Kompositionen sind formidabel, die Arrangements sind super und was die Stimme angeht, so habe ich im Bereich Metal kaum was Besseres gehört bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist eben meiner Meinung nach noch ein Hauch besser als das, was Blood Incantation machten, die zwar wirklich sehr toll verschiedene Dinge aneinander reihen, was wirklich super ist, aber das hier ist musikalisch nochmal irgendwie geschlossener und somit musikalisch für mich auch noch, naja, nennen wir es erwachsener. Auch dieses Album ist ja ein geschlossenes, komplexes, inhärentes und kohärentes Werk. Mehr Abwechslung wird man auch hier kaum finden. Somit ist auch dieses Album natürlich spannend, weil es neue Wege geht. Auch dieses Album bleibt nicht stehen. Das hier ist wirklich Kunst. Das ist wahrlich Kunst. Ich finde das Album fantastisch. Ich bin voll des Lobes. Und wenn man noch ein spezielles Lob geben kann, dann an den Schlagzeuger. Was der sich da zurecht spielt, das ist auch wirklich, also das ist unfassbar. So, das habe ich dazu zu sagen.
Wow, ich kann mich in einen Punkt nur anschließen. Wie man es hinbekommt, ich, keine Ahnung, ein Album so zu produzieren, dass es einerseits so klar ist, ne, wie du schon beschrieben hast, so präzise und trotzdem aber sich so natürlich und so warm anhört. Man hatte tatsächlich so eine Atmosphäre von einem Raum, von so einem Notarbüro, wie auch immer, trotzdem da drin, dass man so viele Instrumente und Musiker und so tolle Arrangements da reinpacken kann und alles ist einfach auf Augenhöhe richtig gut. Es ist so brillant geschrieben. Es ist von vorne bis hinten faszinierend. Man möchte es auch immer wieder hören. Wahnsinn. Sehr ambitioniertes Projekt, sehr cooles Konzept und verbindet, glaube ich, einfach alles, was Opeth in der Vergangenheit gut gemacht haben, zu einem kleinen Meisterwerk. Oder mittelgroßen Meisterwerk oder auch großen, weil sie diese Dinge einfach können und hier alles miteinander zusammenkommt. Mhm. Hervorragend. Ich habe schon nichts mehr hinzuzufügen. Also Wahnsinn. Doch, eine Sache habe ich noch hinzuzufügen, aber da komme ich gerade nicht dran, weil ich zu doof bin, meine Notizen zu bedienen. Moment.
Ich kann in der Zeit vielleicht mal erwähnen, dass mich dieses Album, was so die Strahlkraft angeht und all diese ganzen Geschichten oder vielleicht sogar beide Alben, vielleicht müssen wir diese Alben in einem Zusammenhang nehmen oder setzen, so wie Operation Mindcrime von Queensryche, so in diesem Bereich so. Also es ist wirklich so, das sind wirklich Metal-Alben, da werden wir, glaube ich, lange noch von reden. Also.
Ja. Das hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben hier, glaube ich.
Das glaube ich auch.
Oder wird es noch machen? Wahnsinn. Genau, einen kleinen Gast hast du vergessen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt gecredited wird. Die Tochter von Sänger Michael Ockerfeld, genau, singt nämlich auch noch einen Teil, den Geist dieser geheimen
gleich im Tochter. Ersten Stück.
Genau. Auch sehr schön. Wunderbar, da hat er Talent weitergegeben.
Definitiv, ja, was eine Stimme.
Schönes Casting auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, so eine Range muss man erstmal haben.
Ja, also Wahnsinn.
Sowohl, ne? Was sowohl gesanglich als auch halt von all den lustigen Sounds, die man im Death Metal so hört. Ja, hervorragend.
Fantastisch.
Ja, insofern schön, dass sie zurück sind beim Growlen und schön, dass sie ihre Fähigkeiten so unter Beweis gestellt haben. Ich hatte in einem Interview noch gehört, dass wo Leute, also gerade den Michael Ockerfeld, ihm gesagt haben, er könnte gar nicht mehr growlen, weil sie das ja jetzt so lange nicht mehr gemacht
haben. Ja,
und er sich gedacht hat, hold my beer.
Das, ja, das, nee,
so alt bin ich noch nicht.
Genau, das. Und dass er auch ziemlich genervt ist, so davon. Mhm. Also diese, ja. Weil er sagt halt, ja, das ist ja nicht alles, wir sind ja nicht das alleine. Als wenn es darauf ankommen würde, hat er natürlich recht.
Und die Alben dazwischen waren toll.
Also, oh ja, fantastisch.
Ja. Auch die lohnen sich sehr zu hören. Also wer jetzt das mit dem Growl noch nicht so warm ist, genau. Höre irgendein Album von Opeth zwischen davor. 2008 genau. Und 24. Also ja. Hervorragende Sachen.
Total. Also jeder, der irgendwie so auf 70er Jahre Prog Yes Sachen steht, so der oder sie, die wird auf jeden Fall fündig werden. Das ist total gute Musik. Also und unheimlich groß komponiert, wirklich. Also Opeth auch eine Band, die kann man gar nicht hoch genug bewerten. Das ist fantastisch.
Ja, das ist eine der ganz, ganz großen.
Definitiv.
Insofern fällt es jetzt auch nicht so schwer, sie zu bewerten.
Nö. Also das muss rennen.
Ja, das rennt. Das ist bei mir auch direkt in die Shortlist für die Alben des Jahres
gegangen. Ja. Das ist leider das Problem, ja. Das Problem ist, ich war ja eigentlich fertig, bevor diese beiden Alben kamen. So, und jetzt wird es richtig bitter.
Ja, ich habe ein bisschen Schadenfreude, dass du auch noch ein bisschen leiden darfst. während ich natürlich immer noch in meinen Berechnungen gefangen bin.
Ah, Berechnungen gleich.
Ich weiß es nicht. Ich verzweifle einfach so lange, bis die Sendung kommt. Und dann kann ich ja nicht mehr weiter berechnen. Dann muss ich mir entscheiden. Das ist immer, das ist nicht so leicht.
Tja. Nee, das ist wirklich.
Ja, insofern bin ich sehr froh, dass Opus zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung gestern das Album rausgehauen hat für die Welt. Und ja, perfektes Timing.
Ja, das stimmt. Wohl wahr. Und das war auch das letzte Album, was wir in diesem Jahr besprochen haben. Und ihr wisst, was das heißt, ne? Ab jetzt wird abgestimmt. Und zwar umgehend. Also, ich erzähle sonst allen, wie unartig ihr seid. Geht auf feuilletöne.de, da gibt es einen Link, da steht Album des Jahres oder Alben des Jahres steht da, genau. Album des Jahres ist auch in den Shownotes verlinkt, macht euch keine Sorgen. Ihr findet das schon nicht, wir sorgen schon dafür. Außerdem werden wir euch auf allen Social-Media-Kanälen so lange nerven, bis ihr alle abgestimmt habt über die Alben des Jahres. Ja, ja. Ihr habt alle bis zu 5 Stimmen, müsst ihr nicht, ihr könnt auch nur eine, aber ihr könnt bis zu 5 Stimmen nehmen. Und da sind sehr illustre Gäste dabei sozusagen, sehr illustre KünstlerInnen. Da gibt es eine schöne Liste, da könnt ihr euch 5 von aussuchen, wenn ihr wollt. Und diese beiden sind auch dabei.
Ja, das war zu erwarten.
Also, um das nochmal aufzulösen, alle Alben, die wir beide mit Rent bedacht haben, sind dabei.
Ja, für uns kommt jetzt die schwere Zeit, für mich zumindest, wo ich all diese Alben auch nochmal von vorne bis hinten, von links nach rechts, von Norden nach Süden, einmal, nicht nur einmal, viel oft durchhören muss. Und dabei dann zwischendurch welche wegstreiche, weil jetzt geht es ums Eingemachte hier.
Das kannst du wohl sagen. Also die ersten 3 stehen ja fest, die sind bei mir ja festgenagelt eigentlich. Aber die letzten 2, das wird jetzt richtig blöd.
Wird ein harter Kampf.
Ja. Das ist ja immer so Alben, ich habe ja dann auch immer so ein emotionales Verhältnis zu diesen Alben. Ich habe immer das Gefühl, ich tue ihnen was Schlechtes, wenn ich die raus.
Ja, ja. Genau das.
Das ist echt ganz schlimm. Das werden wir noch lernen bei Henri Bergson. Genau das ist unser Problem. Einer der Probleme von uns Menschen, nämlich, dass wir alles mit Emotionen überfrachten. Den größten Quatsch. Das Album ist, dem Album ist natürlich vollkommen egal, was ich damit mache, aber ich kann das. Das ist wie, ich kann das nicht.
Ja, notfalls rollen wir noch 5 Honorable Mentions aus.
Ja, das sowieso.
Also, wir müssen uns ja zu behelfen.
Das sowieso. Die müssen ja dann erwähnt werden. Aber trotzdem müssen ja irgendwie 5 Alben gefunden werden. Das ist jedes Jahr wieder der gleiche Krampf, ey. Ja. Und dann kommen natürlich noch so 2 Alben um die Ecke und ärgern.
Nein, ich bin Ihnen sehr dankbar. Die können ruhig um die Ecke kommen.
Ja, können Sie, natürlich.
Definitiv. Sehr willkommen.
Ja, das stimmt.
Wir kommen zu unserem Open Mic.
Ja, zum letzten in diesem Jahr auch.
Zum letzten in diesem Jahr. Und ich dachte, wo wir gerade bei Opus waren. Es gibt ja so ziemlich zu jeder Band, die zwischendurch mal irgendwas anderes gemacht hat, als ihr übliches Rezept, gerne die Kritik, dass sie ja bitteschön sich nicht verändern dürfen, aber natürlich auch, dass sie nicht so langweilig werden dürfen. Wäre eine spannende Frage, darüber nachzudenken, tja, wo ist denn der Punkt erreicht? Wann disintegriert die Band in etwas völlig anderes? Ist aber super schwer festzumachen, weil es so viele Beispiele gibt für alles Mögliche, für Bands, die total auseinanderfallen und nichts Vernünftiges mehr hinkriegen, die komplett anderes Genres bedienen, Und Bands, die sich ganz neu erfinden oder gleich neue Genres miterfinden und irgendwie ihre kleine Nische revolutionieren. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Gerade so bei Lieblingsbands ist das ja schwierig, ne?
Ja, also ich glaube, ja, na klar ist das schwierig. Natürlich, klar. Also der Fan an sich, er will ja eigentlich gar keine Veränderung. Er will ja eigentlich nur das, was er gehört hat oder was sie gehört hat, in noch mehr so, wie es einem gefällt oder am besten so wie das letzte Album, nur dass man nochmal genauso mitgerissen wird, wie das Album, was man so toll findet. Oder wie die Alben zu dem Zeitpunkt, als man jung war. Das ist ja das, was man eigentlich die ganze Zeit wieder erleben will. Und das wirft man dann natürlich der Band vor, dass die irgendwann mit der Zeit gehen und man selber aber nicht. Man bleibt dann halt da, wo man ist. Das ist ja immer einer der Probleme. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es von Band zu Band ganz unterschiedlich und von Künstlerin, von Künstlerin zu Künstlerin ganz unterschiedlich ist, weil es gibt Bands, die das schaffen, die das wirklich können, die sich häuten und einfach komplett was anderes machen, wo man die Band gar nicht wiedererkennt. Bestes Beispiel ist Genesis. Wenn du dir Invisible Touch anhörst oder No Son of Mine oder so, würdest du niemals auf die Idee kommen, dass das die Band ist, die Selling England by the Pound jemals veröffentlicht hat. Das sind ja zwei völlig verschiedene Bands, in Anführungszeichen sind sie natürlich nicht, es sind nur zwei weniger. Aber trotzdem, es hört sich an, als wären es zwei verschiedene Bands. So, wenn man genau hinhört, dann hört man, dass es nicht so ist, aber ist egal. Die haben sich ja komplett verändert. Die haben sich von Prog-Rock, von einer Band, die von unseren beiden heute vorgestellten Bands zitiert werden, hin entwickelt zu einer wirklich, ja, erfolgreichen, mega erfolgreichen Pop-Band. So, das haben ja auf Genesis auch viele übel genommen, ne? Viele alte Fans, die natürlich die Genesis der 70er Jahre haben wollten, haben gesagt, bäh, nee, das wollen wir alles nicht, igidigidigid. So, dann wurde Phil Collins doch dafür verantwortlich gemacht, was vollkommener Blödsinn ist. Das ist totaler Quatsch, aber egal. Andere wiederum sind natürlich genau mit dieser Musik aufgewachsen, als die jung waren. Und das ist für die dann wiederum die Musik, die sie gerne wieder hätten. Und so ist es halt schwierig. Ich glaube, Genesis ist es tatsächlich gelungen, zum Beispiel. Heute, glaube ich, finden viele Leute beides gut. Also ich finde alle Phasen von Genesis irgendwie gut.
Ja, ich auch.
Also ich kann mit allem was anfangen, mit den prägenden Sachen der 70er Jahre, wo sie ja wirklich stilprägend waren. Und man muss ja ehrlich sagen, dass es Bands wie jetzt zum Beispiel heute, die wir gehört haben, Blood Incantation und Opeth, die hätte es in dieser Form so gar nicht gegeben ohne Bands wie Genesis, das ist doch völlig klar. Die haben wirklich Generationen von Bands beeinflusst, gerade im Metal-Bereich auch. Gerade auch Phil Collins mit seinem Schlagzeugspiel und natürlich auch Tony Banks mit dem Keyboard-Kram und so weiter und so fort. Aber auch Stephen Hackett, der als einer der ersten war, die getappt haben und weiß ich was nicht alles. Genauso haben sie aber in den 80er Jahren eben hervorragende Pop-Alben gemacht und ich weiß nicht, ich bin mit beidem zufrieden. Andererseits gibt es natürlich auch Bands, die ihr Leben lang das Gleiche machen, das ist auch okay. Also man muss sich dann ja nicht immer neu erfinden, muss man ja nicht. Man kann ja auch das Gleiche immer wieder gleich gut machen, finde ich auch in Ordnung, wenn man immer wieder so eine Nuance findet oder immer wieder was findet, was dazu oder einen dazu bringt, ein Album zu veröffentlichen. The Cure haben sich mehrmals gehäutet, immer mal wieder in eine andere Richtung gegangen, bis sie jetzt dann wieder ein bisschen zu sich, weiß ich nicht, ob sie zu sich gefunden haben, aber ein bisschen wieder back to the roots oder Opeth heute, ne? Indem sie jetzt zum Beispiel auch wieder so ein bisschen das machen, was sie ganz früher gemacht haben. Solche Bands gibt es natürlich auch, aber Opeth ist auch ein gutes Beispiel. Viele Death-Metal-Fans, also der ersten Stunde, haben natürlich die Alben vor diesem heute komplett abgelehnt und finden das total schlimm und schrecklich und Kommerz und was soll das, so. Die werden mit dem neuen Album vielleicht wieder ein bisschen glücklicher sein, aber ja, mein Gott, der Fan an sich und die Fanin an sich ist halt auch unfair, ne? Ja, und klar. Ich weiß nicht, für mich gibt es eigentlich nur ein Kriterium. Die Band kann machen, was sie will. Sie kann sich verändern, ich find's gut. Sie kann sich nicht verändern, ich find's gut. Das, was mir wichtig ist, ist eigentlich nur das von uns so oft gebrauchte und wichtige Ding der Dringlichkeit. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. So. Und wenn das Album gut ist, dann ist es gut. Und es ist mir eigentlich auch egal, ob es was Neues ist von der Band oder ob das das ist, was sie schon vorher gemacht haben. Es muss halt gut sein. So. Und ich glaube, Bands gehen da verschiedene Wege aus unterschiedlichen Gründen. Kraftwerk hat zum Beispiel die Welt revolutioniert, hat dann aber ja mehrmals so gleiche Alben mehr oder weniger gemacht. Dann haben sie die Computerwelt gemacht, die war ein bisschen anders. Dann haben sie die, wie hieß die denn jetzt nochmal, irgendwas mit Techno, weiß ich nicht sogar Techno oder Music Nonstop, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie so, müsste ich jetzt mal kurz nachgucken, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. wo sie dann mit Samples gearbeitet haben und all solche Sachen, wo sie fast ein bisschen spät waren, aber trotzdem, da wurde es dann ein bisschen anders. Aber das ist ja auch eine Band, die sich eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen treu geblieben ist. Electric Café, genau, so hieß die ja. Da habe ich ja gesagt, ganz was anderes, aber egal, okay.
Techno.
Ja, Techno. Music nonstop, ja. So, also Electric Café. Aber trotzdem ist Kraftwerk von dem Moment an, als sie sich dann für diese elektronische Geschichte entschieden haben, haben sie sich dann nicht mehr so viel verändert, nur in Nuancen, und diese Nuancen waren total wichtig. Vorher waren sie aber auch eine Krautrock-Band, ne? Also auch da war es wieder vorher was anderes. Also, keine Ahnung, also Bands machen Dinge. Ich weiß nicht, die Ärzte haben zum Beispiel, ich weiß nicht, seit Anfang der 80er Jahre haben sie dieses eine Lied und sind damit auch erfolgreich. Das ist auch okay. So, naja, ist doch so. Am Ende ist es doch so.
Ja, ja, ja.
So, oder die Toten Hosen.
Oh Gott.
Ne? Oder Element of Crime, das sagt übrigens Sven Regner selber. Die haben auch nur zwei Lieder gemacht, die schnellen und die langsamen. So. Ja, das finde ich aber gut, das ist auch in Ordnung. Element of Crime macht ja auch immer wieder ein Album in Variationen von dem, was sie so bis jetzt gemacht haben. So, das ist jetzt nicht jedes Mal was komplett Neues, sondern das ist wiedererkennbar, aber das ist auch okay. Also andere Bands wiederum machen das eben anders. Die müssen andauernd irgendwas ganz Neues machen und sind damit glücklich. Das ist, glaube ich, auch eine Typfrage, oder?
Ja, mit Sicherheit ist auch eine Typfrage. Ich finde es gut, dass du genau dieses zentrale Kriterium genannt hast, nämlich, dass sie was zu sagen haben, ne? Dass eine Dringlichkeit besteht. Denn man kann, glaube ich, 20 Jahre genau das Gleiche machen mit Dringlichkeit oder halt ohne Dringlichkeit und dann nur noch irgendwie quasi das, was ja viele Fans einem gerne vorwerfen, dann kommerziell nur noch das Gleiche nochmal ausschlachten. Also ich habe vor, ich glaube, 2 Jahren oder so irgendwann mal aus irgendeinem Grund reingehört, was The Offspring heute macht. Ja. Und habe gedacht, ach du meine Güte. Ja, nee, das kam mir vor wie das kommerzielle, solange es noch einer bezahlt, machen wir weiter. Vielleicht durch ihn ja Unrecht, aber es war ja nur auf den ersten Hör sozusagen. Wirkte wie,
naja, das gibt's
okay,
ja
die sind
auch,
einfach
ne?
20 Jahre überhaupt nicht sich weiterentwickelt, sondern die haben einfach das Gleiche weitergemacht. Okay, meinetwegen. Wenn es Leute noch kaufen, sind dann für mich halt weniger Künstler als mehr Content-Produzenten. Ne? Mm. Vielleicht ist das auch der große Unterschied. Diese Dringlichkeit fehlt und das ist dann schade. Und ich glaube, das ist auch, was Fans im ersten Moment vielleicht vor den Kopf stößt, dass sie denken, die Dringlichkeit würde fehlen, weil sie aus in einem neuen Genre oder in einer neuen Richtung, die sie da hören, noch nicht wissen, wie sie funktionieren oder das noch nicht verstehen in dem Kontext, in den die Band das jetzt neu hineinsetzt, weil ich glaube, Leute wie wir und bestimmt auch wie unsere HörerInnen, die in vielen Genres unterwegs sind, die tun sich mit solchen Veränderungen wahrscheinlich leichter, weil sie dann sowohl das alte als auch das neue Genre oder halt allgemein Experimente sehr viel leichter akzeptieren und da nicht gleich eine Kommerzialisierung sehen oder so, sondern oder ein Verlieren des künstlerischen Schaffens, sondern einfach eine neue Richtung tatsächlich. Einfach ein Experiment, vielleicht was funktioniert oder nicht. Besser oder schlechter, aber ich kann mir vorstellen, dass es dabei durchaus hilft, solche Veränderungen zu verstehen.
Das darf man natürlich auch nicht vergessen, wir haben ja auch nicht aufgehört, Musik zu hören. Die meisten Leute hören ja irgendwann mal auf, aktiv aktuelle Musik zu hören. Ne? Das ist ja bei uns aufgrund dieser Sendung gar nicht möglich. Und deswegen, wir sind ja immer wieder mit neuer Musik konfrontiert worden, die ganzen letzten Jahre. Das macht natürlich auch eine Menge aus, das darf man auch nicht vergessen, dass das natürlich mit reinspielt. Aber ich möchte mal ein gutes Beispiel geben. Es ist ja immer das Negativbeispiel, das haben sie sich auch redlich verdient, wirklich, das haben sie so redlich verdient. Ich muss nochmal auf dieses unsägliche Aber-Album zurückkommen. Es tut mir sehr leid. Das ist alles, was schlecht ist. Wirklich, tatsächlich. Das ist wirklich einfach nicht mit Mühe gemacht. Das ist lieblos, das ist eine Unverschämtheit gegenüber den Fans, das ist einfach insgesamt eine Unverschämtheit. Dieses Album braucht kein Mensch. Und da ist es mir auch vollkommen egal, ob das was Neues war, was sie da gemacht haben, war es ja nicht, aber ist egal. Selbst wenn es was gewesen wäre, oder wenn es, ja, wenn es was gewesen wäre, was genau wie früher klingt, wenn es doch nur gut produziert gewesen wäre, wenn da doch nur Mühe drin gewesen wäre, wenn man ihnen das abgenommen hätte. Aber das ist alles eine Vollkatastrophe gewesen. Und da ist es mir auch egal, ob aber neue Wege beschritten hätte oder ob sie das Gleiche gemacht hätten, was eben früher der Fall war. Das spielt dann keine Rolle mehr. Das Album ist schlecht. So. Es ist völlig egal, ob das was Neues ist, was sie da gemacht haben oder nicht. Spielt keine Rolle. Das Album ist eine Vollkatastrophe, weil das einfach lieblos ist. So. Und das ist doch mit das Entscheidende. KünstlerInnen können bei mir immer so lange machen, was sie wollen, solange der qualitative Anspruch da ist. So. Solange die mir vermitteln können, das, was ich hier mache, das will ich so. Da ist Herzblut drin, da habe ich Bock drauf. Das ist diese Dringlichkeit eben, ne? Und da ist Mühe drin. Da ist irgendwie, das ist nicht lieblos. Dass KünstlerInnen Dinge tun wegen des Geldes, finde ich übrigens auch völlig legitim. Das ist gar nicht schlimm. Viele Leute machen die meisten Sachen wegen des Geldes übrigens in ihrem Leben.
Ja,
völlig so. In Ordnung, ja. Ja, genau. Deswegen würde ich das gar nicht den Bands vorschreiben, sondern eher in so eine Lieblosigkeit, so eine uninspirierte Lieblosigkeit. Das würde ich den Bands vorschreiben. Und das ist bei diesem Album der Fall gewesen. Da komme ich nicht, also wirklich, die kriegen wahrscheinlich, solange ich lebe, werde ich ihnen das vorwerfen.
Dann kann ich ja vielleicht noch mit einem sehr aktuellen, positiven Beispiel reingehen. Erinnerst du dich an FKA Twigs? Die haben wir, sage und schreibe, vor 10 Jahren besprochen.
Echt? Vor 10? Ja. Sag doch nicht sowas.
Ich dachte auch, es wären 3 oder so, aber es waren tatsächlich 10.
Woher weißt du das?
Weil ich gerade eben nachgeguckt habe, von wann das Album ist, an dessen Albumcover ich mich erinnere, weil wir es besprochen haben.
Tatsächlich.
LP One war das 2014. Habe ich nämlich heute gesehen, die hat sich auch ganz schön gewandelt, aber hervorragende, also man merkt einfach sofort, dass sie genau die Dinge tut, die ihr aus der Seele irgendwie kommen und die hat künstlerisch was zu sagen und scheint auch gerade irgendwie, ich weiß es nicht, zu neuen Björk zu werden, spannend. Aber spannend, neues Album kommt nächstes Jahr, können wir uns anhören und schauen, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber das fand ich zumindest heute dieser kleinen Single nach, die ich zufällig gefunden habe, doch eine interessante Wandlung von einer Künstlerin, ja, von der ich dachte, ich wüsste, was sie macht, die plötzlich was ganz anderes macht.
Ja, schön. Ja. Auch gut. Hat ja auch was. Ja. Ja, machen wir auf jeden Fall. Warum nicht? Hören wir uns das auf jeden Fall an. Ja, also ich meine, wir haben ja auch schon in dieser Sendung Alben wirklich auch oder mit verrissen in Anführungszeichen oder mit Alben geschimpft, weil eben wir der Meinung waren, nee, also Leute, ganz ehrlich, was soll das? So, das war bei The National der Fall, das war bei Arcade Fire der Fall, das war bei so einigen Bands der Fall. So. Und wir machen das ja nicht, weil wir die Musik nicht mögen, sondern wir machen das, weil wir es inspirationslos finden dann in dem Moment. Weil uns dann eben weil uns das zu lieblos ist, weil das nicht diese Dringlichkeit hat eben. Und da spielt das Geld auch keine Rolle. Es ist völlig egal, ob man das wegen des Geldes macht oder nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Weil wegen des Geldes machst du es in dem Moment, wo du einen Plattenvertrag hast. So.
Klar, das sind Berufsmusiker, die sollen natürlich Geld verdienen, keine Frage.
Ne? Ja. Und das ist in Ordnung. Aber mir geht es um diese lieblose, inspirationslose, lustlose, weiß ich nicht. Also das kann ich dann auch nicht gutheißen. Dann wird das Album halt, dann kriegt es halt einen Steht. So. Also wenn hier ein Album Steht kriegt, dann immer wegen solcher Sachen. Ja. Und dennoch ist das natürlich auch wieder immer nur unsere Meinung. Ne? Also wir können natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Das ist auch klar. Das geht ja in der Kritik nicht.
Versteht sich. Ja.
Jetzt haben wir ungefähr dargelegt, wie wir Alben bewerten und warum.
Ja, auch mal spannend.
Ja, ja, so ungefähr, ja. Also ich glaube, es ist gar nicht wichtig, ob eine Band sich verändert oder nicht.
Das glaube ich auch. Also ich habe schon mal gerne persönlich, wenn sie sich verändern oder weiterentwickeln, sage ich mal so. Aber kommt auch ganz drauf an. Trotzdem wird man dann nostalgisch, wenn sie wieder irgendwelche alten Elemente ändern.
Natürlich. Also klar. Ne? Sehen wir ja gerade bei The Cure.
Richtig, ja. Oder bei Opus, also gleiches Prinzip. Ja, die haben sich auch weiterentwickelt, aber holen was Altes zurück und es klingt besser als früher dann, oder? Anders.
Neu. Ja.
Sehr gut.
Ja. Dann? Genau.
Ist Zeit für Wein, würde
absolut. Ich sagen. Total. Ist Zeit für die weisen Worte und die lauten Wein. Wir sind diesmal tatsächlich jetzt mal beim Weingut Österlein und bei dem Dertinger Mandelberg Spätburgunder aus dem Jahr 2020. Nun, das Weingut Österlein befindet sich in Wertheim. Das liegt zwar in Baden-Württemberg, heißt aber Tauberfranken und gehört somit auch quasi zu Franken. Als Weinanbaugebiet heißt es also Tauberfranken, gehört aber zur Weinregion Baden. Das hat zur Folge, dass Betriebe in dieser Region den Bocksbeutel nutzen dürfen, obwohl sie außerhalb Bayerns liegen und somit eigentlich auch zum fränkischen Weinanbaugebiet gehören sollten, meiner Meinung nach, weil man wird nämlich irre davon, um das mal sehr wohlwollend zu formulieren. Also für mich als Verbraucher ist das nicht nachvollziehbar, möchte ich mir an dieser Stelle anmerken. So, also das Ganze wird von der Familie Klüpfel geführt. Sie bieten ein ganzes Sammelsurium von Weinsorten an, darunter natürlich auch Riesling, Spätburgunder und Silvaner, wie sich das für ein fränkisches Weingut gehört, nämlich. So, ich bleib da jetzt bei. Die Weinberge erstrecken sich über die fränkische Region und profitieren von den dortigen Böden und Mikroklimabedingungen. Wir verkosten nun also den 2020er Spätburgunder dieses Weinguts. Und wäre es ein VDP-Betrieb, dann würde es sich hierbei wohl um einen Ortswein handeln. Der Wein hat 14 Alkoholvolumenprozente. Und ist meiner Meinung nach für einen Spätburgunder sehr dunkel. Also, das ist für so einen Spätburgunder ist das schon, also, kann man aber nicht so richtig durchgucken. Also, schon, gut, der ist 4 Jahre alt, ja, nicht ganz, doch, 4 Jahre alt, aber trotzdem, schon erstaunlich dunkel für so einen Spätburgunder. Die sind normalerweise ein bisschen heller. Aber gut, ja. Wollen wir mal unser Näschen reinhalten?
Oh ja.
Na dann. Ah ja. Das Erste, was ich rieche, ist Leder.
Oh. Ja, ich hatte gleich Vanille und ganz viel rote Früchte.
Das auch. Stimmt. Ja, dunkle Fruchtaromen, ne? Brombeere, Kirsche.
Ja, ganz viel Beeren. Oh ja.
Aber auch so ein bisschen Waldboden, finde ich. So Pilze. Ein bisschen Holz. So ein Hauch. So ein bisschen würzige Sachen auch drin. Ja, halt dieses erdige, waldbodige. Der Wein ist eher weich, ne?
Ja, ja. Ist in der Nase noch ein bisschen schwer zu sagen, aber ja.
Ah, so ein bisschen Rauch.
Rauch, ja, das ist, hat so eine schöne Würze, die diesen ganzen Fruchtkram.
Stimmt, ein bisschen würzig, stimmt.
Schön einbaut.
Ja, Holz ist auch präsent, ne? Kostet übrigens 9,50 Euro. Wollte ich noch an dieser Stelle erwähnt haben. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja dann, Prost!
Prost! Ist sehr, sehr elegant und sehr angenehm einfach. Also der geht gut runter. Das ist echt
ja.
Wahnsinnig.
Bisschen
elegant, ja.
Ein bisschen adstringierend im Mund. Aber auch fruchtig, also wenn ich den so im Mund rumwirbel, auch diese Erdigkeit und diese Lederigkeit ist wieder da. Und im Nachhall ist er wieder unfassbar fruchtig.
Ein bisschen mineralisch.
Ja, tatsächlich. Ja, finde ich auch.
Schön.
Finde ich auch.
Langer Abgang.
Ja.
Die haben ganz viel Rot, ne? Also ich finde es eine sehr schöne Kombination, dieses würzig-rauchige zusammen mit dieser weichen Vanille. Und dann aber jede Menge rote Früchte. Das ist so schön miteinander verbunden. Ganz, ganz leichte Säure. Schön.
Stimmt, eine leichte Säure, ja. Leichte Mineralik. Man darf nie vergessen, dass der Wein 9,50 Euro kostet. Ne? Das ist also ein wirklich hervorragender Preis. Muss man sagen. Mir fehlt hinten raus ein bisschen die Energie. Und das ist halt alles natürlich, logischerweise, im Nachhall. Das ist schon Marmelade, ne? Das ist schon Kompott, das ist schon alles zusammen in einem so zusammengerührt halt. So, was ja auch okay ist. Ist ja nichts Schlimmes. Ich glaube, das ist ein Wein, der sehr vielen Menschen schmecken wird. Es ist.
Ja.
Das ist ein Spätburgunder für Leute, die vielleicht gar nicht so richtig Spätburgunder mögen, weil der hat nicht so viel Zug, wie andere Spätburgunder vielleicht haben. Aber der ist also auf jeden Fall, der hat Fließgeschwindigkeit. Auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen für Leute, die sonst normalerweise, also die sagen, ich möchte mal was Besseres haben, ich möchte mal wirklich schönen Wein zum Weihnachtsfest haben oder so, das könnte hier einer sein. Den kann man auch jetzt trinken. Der macht Spaß. Also.
Hm? Ja, ich glaube, der passt auch zu ganz vielen verschiedenen Mahlzeiten, Speisen. Ja.
Finde ich auch. Also, das ist, glaube ich, wirklich ein Wein, der vielen Menschen schmecken könnte, die sich mit Wein noch nicht ganz so viel beschäftigt haben. Aber da hat sowas vanillig Zugängliches, finde ich. Mhm. Das ist ein sehr zugänglicher Wein.
Ja, sehr, sehr angenehm.
Mhm, tatsächlich. Also das ist okay. Das ist ein wirklich, das ist ein sehr, sehr, sehr anständiger Wein für einen noch anständigeren Preis. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also wirklich, vergesst diesen ganzen Supermarkt-Quatsch. Also wirklich.
Für das Geld gibt es Besseres, auf jeden Fall.
Total. Also lieber den hier kaufen. Viel besser. Ja, was machen wir nun mit diesem Wein? Das ist jetzt wirklich ein solider Wein, der wirklich Spaß macht, muss man sagen. Der jetzt auch Spaß macht. Den ich jetzt auch trinken würde. Den ich auch nicht mehr groß weglegen würde. Fürs Weihnachtsfest oder eben um die zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass dieser Wein mit 85 Punkten sehr gut dasteht.
Ja, das, ich glaube, für mich kriegt er 86. Oh, Wunder. Ich finde es richtig toll, wie da alles miteinander zusammenspielt. So die Gesamtkomposition. Mhm. Ja. Richtig, richtig lecker.
Ja, sehr schön. Dann haben wir probiert den Dertinger Mandelberg Spätburgunder aus dem Jahr 2020 vom Weingut Österlein und es gab 86 Punkte von Frau Eichler und 85 Punkte von mir. Da darf sich das Weingut freuen und zu Recht auf die Schulter klopfen. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen. Beziehungsweise ein
so
Thema.
Ist es. Richtig.
Mehr oder weniger.
Denn wir gehen jetzt in die Specials. Mhm. Während ihr abstimmt für die Alben des Jahres für töne.de, werden wir vier Specials für euch haben. Und wir starten mit Kim vom Weserfunk. Den kennt ihr schon aus den vergangenen Jahren.
Ja.
Es wird wieder sehr lustig sein. Es wird vermutlich sehr viel um Fußball gehen.
Ja.
Und ich versuche, wach zu bleiben. Nein. Nein. Ich bin zwar kein Fußballfan, aber ich werde wieder schlaue oder auch dumme Fragen zum Fußball stellen
für alle von euch, hoffentlich
die nur auch denken, was machen die da?
Hoffentlich eher die nicht so schlauen Fragen, weil das sind ja die Fragen, die sich die meisten Leute nicht trauen zu stellen.
Das ist wahr. Ja, das kann ich gut. Das dumme Fragen, wunderbar.
Ja, es gibt ja eigentlich keine dummen Fragen, sagt man ja, man stimmt auch.
Gut, nennen wir es uninformierte Fragen.
Ja, das ist doch genau das, was man braucht.
Die kriege ich zusammen. Sehr gut.
Das ist doch, was man braucht.
Haben wir ja eine hervorragende Sendung.
Also das ist total wichtig. Das sind die viel besseren Fragen eigentlich. Weil das ist genau das, was die Leute hören wollen, die nicht jeden Tag mit Fußball beschäftigt sind. Und die das erklärt haben wollen. Und eben, wenn wir viel zu viel voraussetzen, ne, also das ist, also das kann man kann gar nicht unten genug anfangen sozusagen. Also eigentlich noch weiter runter als bei den Basics. Das finde ich total gut. Besser geht's gar nicht. Ja, das werden wir mal nächstes Mal probieren. Mhm. Ihr probiert jetzt mal, uns zu liken, zu kommentieren, überall, wo wir so zugegen sind. Ne, ihr wisst ja, wir sind eigentlich fast überall, egal ob nun bei Spotify, Deezer, bei Amazon, bei Apple, bei ich weiß nicht wo, das kann man da überall machen. Oder auf unserem Blog, da kann man uns auch kommentieren, feiertöne.de. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Teilen, ganz wichtig, egal wo. Und auch da natürlich kommentieren bei Instagram, bei Blue Sky, bei Mastodon, bei Threads, was weiß ich, Facebook. Außer bei X, da sind wir schon lange nicht mehr. Kann man sagen. Jetzt sind ja im Moment alle, wechseln ja jetzt gerade. Wir sind schon vor Jahren, weggegangen sind wir schon, ne? Ja, ja, nämlich. Jetzt machen sie uns das alle nach. Na gut, also da sind wir schon lange nicht mehr. Wenn ihr damit fertig seid mit dem ganzen Kram und ihr euren Hamster auch noch erzählt habt, dass es uns gibt, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.